Paulus sagt ja schon, mit derselben Kraft, mit der Gott Jesus auferweckt hat, wurden wir auch auferweckt. Also dieselbe Lebenskraft, dieselbe Auferstehungskraft, die ist in uns. Und manchmal bewegt mich der Gedanke, dass Gott ja Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und ich dachte gerade so beim Lobpreis, wie schön, dass wir auch miteinander die Ewigkeit verbringen dürfen. So das irdische Kennenlernen, nur ein kleines Kennenlernen und zu wissen, wow, ich darf mit euch die Ewigkeit verbringen, mit euch stundenlang, nächtelang zusammensitzen, über Gott reden, über die Dinge des Himmels reden, das wird doch so eine schöne Perspektive. Ich habe meine Predigt genannt Umgang mit Enttäuschungen, weil Karfreitag ja erstmal für die Jünger und, denke ich, die Außenstehende oder auch manchmal Jesu Leben scheinbar eine große Enttäuschung war. Ich glaube, auch in unserem Glaubensleben erleben wir immer wieder so Momente, wo wir enttäuscht sind von Gott, welche auch enttäuscht sind von uns selbst, enttäuscht sind von unseren Mitgeschwistern, wo wir merken, Gebet hat nicht gleich die Auswirkung, die wir uns manchmal wünschen, Umstände bleiben vielleicht schwierig, aber auch auf zwischenmenschlicher Ebene, selbst bei Paaren oder engen, zusammengehörigen Beziehungen erleben wir Enttäuschungen, weil es geht nicht immer so, wie wir es uns wünschen oder Dinge erwarten. Genauso enttäuschen wir, aber auch andere, weil sie vielleicht etwas in uns sehen, was wir gar nicht erfüllen können oder wollen, weil sie vielleicht ein anderes Bild von uns haben, als wir selbst von uns. Und zu guter Letzt enttäuschen wir uns auch selbst, also ich jedenfalls, manchmal Erwartungen oder Wünsche an sich selbst auch hat und denkst so, oh, das habe ich jetzt nicht erfüllt. Und das ist vielleicht das Schwerste. Aber wenn man von dem eigentlichen Wort her nochmal schaut und das so, sag ich mal, in Silben zergliedert, dann heißt es ja Enttäuschung. Und dann ist es ja eigentlich gar nicht schlecht, weil wir ja einer Täuschung aufliegen und die wird entlarvt. Und es tut manchmal weh, weil gerade bezogen auf uns selbst wir vielleicht so ein Idealbild oder ein Ideal-Ich von uns selbst haben und es mit dem Bild, was wir von unserem Wunschbild, was wir oftmals vielleicht von uns haben, Gottes wegnimmt und uns auch lernt, unser wirkliches Ich so zu lieben und anzunehmen, wie es ist. Wenn wir getäuscht werden, werden wir in der Regel betrogen oder belogen und wenn das auffliegt, ist es ja eigentlich gut. Und so werden wir auch bei Enttäuschung befreit auch vom falschen Denken oder einer Illusion, befreit von falschen Wünschen, von Erwartungen. Und jeder kennt das Gefühl, also ich kenne das jedenfalls als Kind, wenn man sich was ganz Besonderes oder was ganz Spezielles gewünscht hat und man hat es nicht genau bekommen. Das ist, auch wenn es trotzdem ein schönes Geschenk war, ist es irgendwie ganz tief drin so, oh nein, ich habe nicht das bekommen und das ist irgendwie ein Schmerz. Und im Endeffekt tun Enttäuschungen weh. Aber wenn man dann so vielleicht länger zurückschaut oder dann nach einer Weile, merkt man, dass es auch befreiend sein kann. Und viel davon hat auch mit Ostern oder mit Karfreitag zu tun, weil die Jünger waren in dem Moment von der Kreuzigung oder auch vorher, wenn man viele Bibelstellen liest, immer wieder enttäuscht von Jesus oder wenn man auch Enttäuschung sieht, als sie hatten ein anderes Erwarten, ein anderes Denken, als Jesus gehandelt hat, als Jesus reagiert hat. Und ich nehme einfach mal verschiedene Gruppen aus der Bibel, wie die denn mit diesen Momenten, von dem, dass Jesus nicht ihrem Bild entsprochen hat, wie die damit umgegangen sind. So war Jesus in seinem Leben nicht unbedingt erfolgreich. Er handelte nicht so, wie es von ihm erwartet wurde. Er enttäuschte oftmals Erwartungen, auch in so Situationen bei der Speisung der 5000. Sie jubeln ihm alle zu und wollen ihn zum König machen. Und dann, sag ich mal, predigt er diese kannibalistische Predigt aus den Augen der Juden von, ihr müsst mich trinken, ihr müsst mich essen, hat damit alle völlig erschreckt und verprellt. An einer Stelle wird ihm sogar vorgeworfen, ich nochmal so gelesen, Matthäus 22, Vers 16. Du bist wahrhaftig, lehrst den Weg Gottes in Wahrheit und kümmerst dich um niemanden. Ist das nicht gerade eine tolle Beschreibung? Ich bin froh, dass er am Donnerstag uns schönere Sachen gesagt hat als so. Du lehrst zwar die Wege Gottes, aber du kümmerst dich um niemanden. So, ist das nicht gerade eine tolle Beschreibung, die man gerne hat? Aber Jesus ruhte in sich selbst, er ruhte im Vater. Er erfüllte nicht die Bedürfnisse der Menschen, sondern wusste immer genau, was der Wille des Vaters war. Und das hat manchmal enttäuscht. Als erstes möchte ich auf die Gruppe der Pharisäer eingehen, die, glaube ich, die größte Herausforderung mit Jesus hatten. Jesus kommt als Messias, aber sie erkennen ihn als solchen nicht an. Er hat ihrer Theologie, dem, wie sie studiert haben, wie der Messias aussehen müsste, nicht entsprochen. Jesus hat verschiedene sogenannte messianische Wunder getan und selbst diese Beweise haben nicht dahin geführt, dass sie wirklich gesagt haben, okay, du bist der, auf den wir gewartet hatten. Sie hatten da auch diese Vorstellung des königlichen Messias, also viele Bibelstellen, die ja wie fast, sag ich mal, auf einer Ebene liegen, von dem dienenden und leidenden Messias und dem königlichen Herrschenden, liegen so nah beieinander, dass sie mehr immer wieder diesen königlichen herrschenden Aspekt hatten. Aber ich frage mich immer wieder, es war so klar eigentlich, dass sie trotzdem irgendwann ihr Herz, wie Jesus ja auch gesagt hat, zugemacht haben, weil er vielleicht auch Dinge angesprochen hat, die ihre Theologie, ihre Vorstellung einfach über das Bord geworfen hat. Gibt es so die verschiedenen, Talmudschen oder Mischner-Schulen sozusagen, die immer wieder das mosaische Gesetz genommen haben, immer wieder selber Auslegungen zu jedem einzelnen Gesetz gemacht haben. Und dann irgendwann waren sie so stark mehr in ihren überlieferten Auslegungen drin, dass sie diesen Ursprung dessen irgendwie abgelehnt haben, ein Stück weit jedenfalls, oder einfach ein falsches Bild hatten. Sie wollen immer wieder, oder relativ schnell heißt es schon, und sie überlegten, wie sie ihn umbringen wollten. Und dann vor dem Hohen Rat sozusagen spricht Jesus endlich diese Frage, die sie immer aus ihm rauskitzeln wollten und die er eben nicht getan hat, weil eben einfach 3 Jahre Dienst wichtig waren. Und der Hohepriester sagte zu ihm, ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Da offenbart er sich in aller Klarheit, ich bin der Sohn Gottes, ich bin, der ich bin. Immer wieder auch ich in den Ich-Bin-Worten oder auch bei dem Gefangennamen sagt Jesus, ich bin es. Und es hat denselben Wortlaut, wie wenn Gott sagt, ich bin, der ich bin. Da sind ja sogar die römischen Soldaten umgefallen. Oder sogar die Dämonen haben vorher schon erkannt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber wie gesagt, sie waren so in diesem Bild drin, dass sie Jesus als den, der er wirklich ist, nicht anerkannt haben. Und ich frage mich selber manchmal auch, wo sind Dinge in uns? Sozusagen ist die Frage auch an euch, wo wir ganz feste Vorstellungen von Dingen haben, wie Jesus sein muss, wie Gott sein muss. Sei es von unserer Theologie, von Überlieferungen, wo wir dann so vielleicht innerlich an Dingen festhalten, wo Gott aber anders ist, als wir das denken. Deswegen sagt Gott ja ganz bewusst, wir sollen uns kein Bild von ihm machen. Auch kein inneres Bild, wie Gott zu sein hat oder wie Gott nicht zu sein hat. Und manchmal halten uns so Dinge auch ab von dem, wie Gott handeln möchte. Der Franz hatte ja vor ein paar Wochen diese Predigt von dem Sturm und die Jünger erkennen Jesus als Gespenst sozusagen oder denken, er sei ein Gespenst. So, und manchmal ist es vielleicht dieses falsche Bild ein Stück weit, was da drin auch zum Vorschein kommt, dass wir noch tiefer vielleicht uns Gott von Gott herausfordern lassen, sagen, okay Gott, wo habe ich da falsche Bilder von dir, wo habe ich dich so oder so festgelegt, wo du eigentlich anders sein möchtest. Und auch in, sag ich mal, in der Kirchengeschichte oder in der Geschichte der Bewegung Gottes passiert es immer wieder, wenn eine neue Bewegung Gottes kommt, dass die Pioniere der alten Bewegung die neue Bewegung ein Stück weit ablehnen, obwohl sie sie herbeigesehnt haben, weil sie vielleicht anders ausschaut in den Formen und der Art und Weise, wie man das selbst erlebt hat. Wir haben alle tiefe Begegnungen, Berührung mit Gott gehabt, aber deswegen musste auch die alten Berührungen mit Gott nicht aufhalten lassen, in das Neue, was Gott tun will, hineinzugehen. Die zweite Person ist Petrus. Er war im Endeffekt dann ganz tief enttäuscht von sich selbst. Als Jesus gefangen genommen wird, will er halt in seiner cholerischen Art, holt er gleich das Schwert raus und will mit sozusagen Gewalt Jesus befreien. Und ich glaube, der Petrus hing ganz stark an seinem falschen Ich, an dem falschen Bild, was er von sich hatte. So, und Jesus wollte ihn auch davon befreien, dass er wirklich an das tiefe Sein seines Herzens kam, auch an vielleicht die Unsicherheit, an die Ängste, die da waren. Aber Jesus liebt ihn auch, als er noch cholerisch ist und sagt, du bist der Fels, auf den ich die Gemeinde bauen will. Aber Petrus, als Jesus ihm dann auch noch sagt, oh, du wirst mich dreimal verleugnen, glaubt er das er selbst nicht. Und es wird in Markus 14, 66 bis 72 nochmal beschrieben. Und in seiner Selbstüberschätzung wollte Petrus Jesus ja verteidigen und für ihn kämpfen. Und bei dieser dritten Verleugnung, das ist mir nochmal aufgefallen, ich habe eine Auslegung von Derek Prince gelesen, sagt Petrus, da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören. So, er hat sozusagen eine negative Aussage über sich selbst gemacht. Nicht nur, dass er gesagt hat, ich kenne diesen Jesus nicht, sondern hat sich selber sozusagen unter einen so einen selbst auferlegten Fluch gelegt, eine negative Bekenntnis gemacht. Und ich glaube, dass Petrus die Tragweite seiner Worte in dem Moment überhaupt nicht verstanden hat. Aber worauf ich hinausgehen möchte, ist, dass wir manchmal in Situationen von Enttäuschungen und Verletzungen negative Dinge über uns aussprechen, so zum Beispiel, das macht mich wahnsinnig oder immer, immer wird egal, überall kann Hundehaufen liegen und ich trete hinein, also so, oder das macht mich krank oder immer, ich will alleine bleiben und ich nehme keine Hilfe mehr von anderen an, sozusagen in so Situationen der Enttäuschung hat Petrus etwas Negatives über sich ausgesprochen. Und dann ist interessant, dass Jesus das ja wieder heilt und auflöst. Einmal bei der Auferstehung betont der Engel den Frauen bei Markus 16, Vers 7, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Und jetzt sozusagen die Interpretation von Derek Prince ist, dass durch das, was Petrus über sich ausgesprochen hat, er sich ein Stück weit distanziert hat von Jesus und von den Jüngern und dass Jesus nochmal bewusst sagt, Petrus, du gehörst weiterhin dazu. Weil durch diesen Schmerz der Enttäuschung hat Petrus sich isoliert. Und dann kommt genau diese Stelle in Johannes 21, 15 bis 17, wo Jesus Petrus am See Genezareth trifft und durch dieses dreimalige Fragen, diese dreimalige Verleugnung wieder geheilt und aufgehoben wird. Also jedes negative Bekenntnis muss wieder durch ein neues, gutes Bekenntnis sozusagen aufgelöst oder erneuert werden. Und dadurch eröffnet Jesus Petrus diese Möglichkeit, wieder seinen Stand als Jünger und in dieser Beziehung zu Jesus wieder einzunehmen und nicht in dieser Distanz zu bleiben. Weil manchmal bleibt man durch so negative Dinge innerlich vielleicht in Distanz zu Gott oder zu anderen Menschen. Und dass eben durch das Ausgelöste in der Enttäuschung es wichtig ist, dass das heilt und dass Jesus diese Wege in uns auch sucht. Und ich merke im Moment, dass ich da selber so Dinge merke, wo man vielleicht auch in der Kindheit gewisse Muster sich angeeignet hat, aus Angst vielleicht vor Enttäuschung, die einen jetzt manchmal auch hindern, in gewisse Dinge vielleicht reinzukommen oder anders zu reagieren. Aber dass Gott da an uns oder Jesus ganz nah an unserer Seite ist, um das zu heilen und wiederherzustellen. Die dritte Person ist Judas, und das ist vielleicht das Herausforderndste. Sozusagen seine Entscheidung war, diese tiefe Enttäuschung, die er mit Jesus erlebt, er gehörte ja zu den militanten Zeloten, also die sozusagen sich überlegt haben, auch mit militärischer Kraft sich von dem römischen Herrschaftsbereich zu befreien. Und er hat, glaube ich, immer wieder gehofft, es steht jetzt nicht so genau in der Bibel, aber so legen das viele aus, gehofft, dass Jesus irgendwann auf den Boden stampft und sagt, okay, jetzt aber. Und so haben ja viele andere ihn auch immer herausgefordert, auch mit der Münze von, sollen wir jetzt dem Kaiser Steuern bezahlen? Also da war so ein bisschen diese Frage, sollen wir diesem staatlichen System irgendwie, sollen wir das unterwandern? Und Jesus gesagt hat, nee, gib dem Staat, was dem Staat gehört, und Gott gibt dir, was Gott gehört. Und wie gesagt, es gibt diese Auslegung, dass er durch seinen Verrat Jesus provozieren wollte, anders zu handeln als bisher. So, und dann heißt es ja auch gerade beim Abendmahl, und der Teufel fuhr in ihn. Also er hatte diesen Plan wohl, und irgendwann war das so massiv, dass er Jesus dann auch verraten hat. Ich habe mir dann selber jetzt nochmal überlegt, es kommt ja wenig rüber, wie war die Beziehung von Judas zu Jesus? Also wird wenig über ihn persönlich berichtet. Es gibt die Begebenheit, wo eben die Frau kommt und mit dem Salböl und Jesus salbt, und er sagt, hätte mir doch das Geld den Armen gegeben. Und dann so ein Nebensatz von, dass er auch die sozusagen die Jüngerkasse veruntreut hatte. Aber es kommt wenig von irgendwie Herzensbeziehung. Wie ging es Judas mit Jesus? Wie ging es Jesus mit Judas? Aber er war enttäuscht. Und es heißt, und das ist eigentlich interessant, als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, tat er Buße. Matthäus 27, 3 bis 4. Und der Ausdruck Buße oder Reue, das sind so zwei unterschiedliche Worte. Buße bedeutet dieses Metanoia. Man erkennt, dass man falsch gehandelt hat, also in seinem Herzen, und man dreht dann um, also buchstäblich, man dreht sich in die andere Richtung und geht in eine andere Richtung. Aber an dieser Stelle, was bei Judas heißt, da heißt es eben nicht Buße, Metanoia, Umkehr, sondern Metamelin, und das beschreibt eben, dass zwar Gefühle der Reue und der Seelenqual da waren, aber Judas für sich selbst irgendwie das Gefühl hatte, er kann nicht zu Jesus zurück. Ich glaube, dass Jesus ihm selbst das vergeben hätte. Aber in ihm war das, ich kann nicht mehr umkehren. Und sein einziger Ausweg aus dieser tiefen Enttäuschung oder diesem Spüren von, ich habe falsch gehandelt, war, sich selber umzubringen. Aber ich glaube, dass Gott genauso hätte ihn zur Umkehr führen können oder dass er selber dieses zugeben hätte können. Und Buße ist immer wieder ein innerer Vorgang, ein Umwandeln des Sinnes, eben mit dem Ergebnis der äußeren Umkehr oder des Umdrehens, eben von nun an in eine ganz neue Richtung zu schauen. Und es ist eben kein Gefühl unbedingt, wo bei Tränen vergossen werden müssen, sondern eine Entscheidung. Und diesen Schritt hat Judas nicht gewählt. Er ist nicht zu Jesus umgekehrt. Und da ist auch immer wieder die Frage, sind Dinge in unserem Herzen, wo wir so eine Kluft haben auftreten lassen zwischen unserem Herzen und dem Herzen Jesu? Und Jesus betont ja immer wieder, dass wir manchmal mit unseren Worten Dinge sagen, aber unser Herz vielleicht ganz distanziert ist. Aber Gott sagt, ich möchte, dass sozusagen das eine Einheit ist von dem, was wir sagen und von dem, was wir in unserem Herzen spüren. Aber dass Jesus da ist und heilen möchte. Und die vierte Gruppe, und da merkt man diese tiefe Begegnung auch, die Gott schenkt, ist die Emmausjünger. Über die habe ich auch schon mal irgendeine Osterpredigt ganz ausführlich gehalten. In Lukas 24, 13 bis 35 kann man das nachlesen. Auch sie haben gehofft, Jesus befreit von der römischen Herrschaft. Und sie haben die Kreuzigung als großen Verlust gesehen und haben sich von Jerusalem abgewendet, und das ist ja auch so, dieses Abgewendet sind weggegangen, haben gar nicht ausgehalten, die letzten 10 Seiten des Buches noch zu lesen und das Happy End dann doch zu sehen. Und es heißt in Vers 17, sie waren tief enttäuscht und niedergeschlagen. Und da kommt Jesus an ihre Seite und sie erkennen ihn oder sehen ihn in dem Moment ja noch nicht als Jesus. Und Jesus stellt sich dumm sozusagen und sie sagen, hast du das nicht mitgekriegt, was hier passiert ist? So, und dann erzählen sie es ihm und dann legt er die Bibel aus, also das Alte Testament, also 5 Bücher Mose, und erklärt ihm sozusagen das Evangelium, erklärt ihm, warum der Knecht eben leiden musste und nicht siegreich als erstes gekommen ist, warum dieses Leid da war. Und auch bei den Jüngern hat Jesus ja immer wieder auch über sein Leid und über die Kreuzigung gesprochen, was sie nicht verstanden haben. Und Jesus macht sich die Mühe, ihm nachzugehen. Und so macht er sich auch die Mühe, uns nachzugehen. Und manchmal spüren wir vielleicht gar nicht, dass Jesus schon an unserer Seite ist, in diesen Enttäuschungen, in diesen Momenten, wo Dinge nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Aber Jesus fängt an, durch sein Wort, durch seine Gegenwart, durch Lobpreis, durch einfach die verschiedensten Elemente in unser Herz hineinzusprechen und die Dinge hineinzusprechen, wie er die Dinge sieht. Auch wenn vielleicht in unseren Gefühlen oder Gedanken da tiefe Enttäuschungen sind. Und dann eben durch die Gemeinschaft im Brotbrechen heißt es, dass ihre Augen aufgetan wurden. In dem Moment erkennen sie Jesus eben in seinem wahren Ich. Nicht mehr ihre Erwartungen, nicht mehr ihre Wünsche, sondern ihre Augen werden aufgetan und sie sehen eben Jesus als den verherrlichten Jesus. Sie sehen Jesus, also das wird jetzt da nicht so beschrieben, das ist meine Auslegung, aber sie sehen Jesus zur Rechten Gottes. Sie sehen Jesus, so wie wir heute Morgen auch die Bekenntnisse gemacht haben, wer Jesus ist, der Friedefürst, der Richter, das Lamm, der Löwe. All diese Dinge, glaube ich, haben sie in dem Moment gesehen und sie haben ihn erkannt. Und dieses Wort erkennen in der Bibel wird ja auch benutzt bei Mann und Frau, also ein tiefes Erkennen, kein Wissen, sondern ein Erkennen, was in unseren Gefühlen, in unserem Geist ganz tief drin ist, zu wissen, das ist Jesus, unabhängig von dem, wie ich ihn erlebe oder erfahre, das ist Jesus. Und der Herz wurde neu in Brand gesetzt, so heißt es in Vers 30 bis 33. Und er erklärt eben ihnen, dass die Kreuzigung kein Misserfolg und keine Enttäuschung gewesen ist, sondern dass er um ihretwillen hat leiden müssen, damit wir Zugang zum Vater haben, damit uns all diese Sünden vergeben worden sind. Vor ein paar Tagen habe ich in meiner Bibellese noch diese Geschichte aus Markus 4, 35 bis 41 gelesen. Mal wieder tobt der Sturm. Jesus schläft so ganz relaxed. Und die Jünger haben Angst, obwohl sie ja Fischer sind und das Meer kennen. Also muss es schon auch heftig gewesen sein. Und da sagen sie nochmal so, und es drückt, glaube ich, diese ganze Enttäuschung von den verschiedenen Personen, die ich geschildert habe oder wie es uns manchmal geht, heißt es so, Lehrer, kümmert es dich denn gar nicht, dass wir umkommen? So, und das Gefühl, glaube ich, haben wir immer wieder auch, wo wir denken, kümmert es dich denn jetzt gar nicht, dass es mir gerade schlecht geht? Kümmert es dich denn gar nicht, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen könnten? Kümmert es dich denn gar nicht, dass mein Bein wie ein Elefantenfuß aussieht? Kümmert es dich denn gar nicht, Corona? Am Anfang, also jedenfalls in manchen christlichen Kreisen, haben wir gedacht, wir beten 3 Wochen und dann beten wir dieses Ding einfach weg und alles ist wieder in Ordnung. Und plötzlich zu sehen, nein, Gott lässt so eine Krise auch weltweit zu, um vielleicht uns auch Dinge dadurch zeigen zu lassen oder wo wir tiefer noch in eine Beziehung hineinkommen, wo wir eben manchmal das Gefühl haben, kümmert sich denn Gott um das Weltgeschehen, auch jetzt das Kriegsgeschehen? Wo ist denn Gott in diesen Situationen, in persönlichen Herausforderungen? Manchmal bleibt dann da wie ein tiefer Schmerz oder Fragen bleiben offen oder Gefühle der Verlassenheit. Und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, glaubt ihr mir denn nicht? Und ich glaube gar nicht, dass das darum ging von, ich kann den Sturm stillen, sondern dass die eigentliche tiefe Frage dahinter ist, vertraut mir doch. Auch wenn der Sturm gerade da ist, vertraut mir. glaubt dieser Herzensbeziehung, die Jesus zu uns haben will. Das ist das Eigentliche. Nicht, dass sich Umstände verändern, dass dies oder jenes so oder so geschieht, sondern Jesus sagt, vertraut mir doch, glaubt mir, auch in diesem Leid, in den schwierigen Situationen, in den schwierigen Momenten. Und Jesus hat ja vorher dann einfach den Sturm schon beseitigt. Das war für ihn etwas Kleines, aber Gott hat dieses tiefe Verlangen, dass wir eben diese tiefe Herzensbeziehung zu ihm haben. Und das braucht eben mehr Zeit, als einen Sturm zu stillen. Das braucht mehr Zeit, als eine Krankheit zu heilen. Dass unser Herz heil wird, dass unser Herz wiederhergestellt wird, weil unser Herz in so vielen Situationen Misstrauen gelernt hat oder eben nicht Vertrauen gelernt hat im Zwischenmenschlichen. Aber eben das nicht zu übertragen auf Gott, sondern sagen, Gott, du bist anders. Du bist vertrauenswürdig und ich kann mich in deine Hände fallen lassen, auch wenn das mich herausfordert oder wenn mich das vielleicht manchmal enttäuscht. Und mein Empfinden war, dass Gott uns das ganz bewusst auch dieses Jahr an Ostern eben zusprechen möchte, dass er in unserem Herzen am Arbeiten ist, dass er in unserem Herzen ist und dass er diese Vertrauensbeziehung herstellt. Und das ist ein, glaube ich, wesentliches Element seines Todes am Kreuz, diese Vertrauensbeziehung, die wir haben dürfen zu Gott, dass er die wiederhergestellt haben, dass wir so wie Jesus sagen können, aber lieber Vater, und dass wir eins sind mit ihm und aus dem heraus alles andere entsteht, weil wir einfach dadurch in uns oder in Gott ruhen und das dann eine Auswirkung auf unser Umfeld hat. Jesus, ich danke dir, dass du nicht über unsere Enttäuschungen hinübergehst. Und du weißt jetzt, was in jedem Einzelnen vielleicht an Gedanken oder Gefühle auch hochgekommen ist. Jesus, wir wollen unser Herz nicht verhärten, sondern ich bitte dich, dass unser Herz weich bleibt. So wie dein Herz weich geblieben ist und wie, Vater, dein Herz weich bleibt immer und immer wieder. Und dass du kommst in unser Herz jetzt hinein und noch tiefer hineinlegst, dass wir dir vertrauen dürfen. Und dass negative Umstände nicht heißen, dass du uns nicht liebst, dass du nicht da bist oder auf uns achtest. Sondern du bist Gott. Und ich bitte dich um einen tiefen Frieden jetzt in unseren Herzen und diese Kraft der Auferstehung, die Kraft des Wissens, dass wir mit dem Vater eins sind, dass wir hineinversetzt sind in dein Reich und dass du, Jesus, mit dieser Liebe in unserem Herzen wohnst und wir Gemeinschaft mit dir haben, Jesus. Amen.